Unser Job ist vieles. Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work. Ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist heute bei Psychologie at Work hier im Podcast. Ja, heute habe ich ein Thema für euch mitgebracht, das sich um Persönlichkeit und Persönlichkeitsstörungen dreht. Ja, und vielleicht fragst du dich jetzt gerade, was haben denn Persönlichkeitsstörungen mit meinem Job zu tun? Vielleicht bist du Controllerin oder arbeitest im Marketing als Coach, Coachin oder in einem völlig anderen Bereich. Deshalb könnte man auf die Idee kommen, Persönlichkeitsstörungen, die gehören doch in die psychiatrische Medizin oder in irgendeine Praxis, aber nicht an meinen Arbeitsplatz. Ja, und wenn du jetzt aber vielleicht hörst, dass in den westlichen Staaten ca. 12% der Personen über 18 eine Persönlichkeitsstörung aufweisen, das sind in Deutschland so ca. 9,8 Millionen Menschen, dann dämmert dir vielleicht, dass diese rund 10 Millionen Menschen irgendwo ja auch arbeiten müssen. Und das sind nur die Personen, die offiziell diagnostiziert wurden. Das heißt, das sogenannte Vollbild einer Persönlichkeitsstörung aufweisen. Also nicht nur, weil die Persönlichkeitsstörungen so häufig sind, möchte ich mal darüber sprechen, sondern weil sie ein bestimmtes Merkmal, ja oder auch Symptom könnten wir sagen, aufweisen, was durchaus auch an unseren Arbeitsplätzen immer wieder relevant ist. Und das sind nämlich die Beziehungsstörungen, die dahinter stecken. Während die Persönlichkeitsdiagnosen alle sehr, sehr unterschiedlich sind, haben die sozusagen einen gemeinsamen Nenner und das sind die Beziehungs- und Interaktionsstörungen. Wir sehen uns das jetzt aber in der Folge alles nochmal genauer an, was mir vorab total wichtig ist. In dieser Episode hier und in diesem Podcast überhaupt bist du richtig, wenn du Menschen mit Persönlichkeitsstörungen besser verstehen möchtest. Wenn du verstehen möchtest, was ihre Symptome sind, wie eine Persönlichkeitsstörung entsteht und wie man eventuell mit den erkrankten Menschen oder den betroffenen Menschen umgehen kann. Falls du selbst so eine Diagnose erhalten hast, dann kann dir das natürlich auch hilfreich sein. Du wirst hier in diesem Podcast aber nicht fündig werden, wenn du hören möchtest, wie schrecklich das Leben oder Arbeiten mit Betroffenen ist. Ich sage das deshalb hier so explizit am Anfang, weil ich kürzlich erst wieder einen ganz, ich möchte sagen, widerwärtigen Post dazu gelesen habe von einer sogenannten Kollegin, die sich höchst unprofessionell dazu geäußert hat. Darum, hier bekommst du Fakten und hier bekommst du eine humanistische Denkweise und kein Bashing von psychisch kranken Menschen. So, das bin ich erstmal losgeworden, das war mir das Allerwichtigste. Ich habe die heutige Folge so ein bisschen in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil, da soll es so ein bisschen um Zahlen, Daten, Fakten gehen. Und in diesem Teil möchte ich dir einfach erklären, welche Persönlichkeitsstörungen es überhaupt gibt und was das genau ist, wie es diagnostiziert wird etc. Und im zweiten Teil gehe ich dann eher auf die Bedürfnisebene. Das ist nämlich so eine Ebene, von der man Persönlichkeitsstörungen auch ganz gut betrachten kann, ohne drauf rumzutrampeln, was diese Menschen vielleicht alles nicht so gut können. Und im dritten Teil, ich habe eben gesagt zwei Teile, das stimmt gar nicht, es sind drei Teile. Im dritten Teil, da möchte ich dann eher nochmal spezifisch auf den Arbeitskontext eben kommen, sprich, welche Situationen können hier vielleicht auftreten, die für alle Beteiligten besonders herausfordernd sind und wie könnten wir vielleicht auch damit umgehen. Ja, und dann würde ich sagen, starte ich mal rein in meinen Teil 1. Ja, und wir haben in der Einleitung schon gesagt, die Diagnose Persönlichkeitsstörung betrifft etwa 12% der Allgemeinbevölkerung plus, hier muss man sagen, eine Anzahl von Personen, die nur eine sogenannte Akzentuierung haben. Davon sprechen wir, wenn die offiziellen Diagnosekriterien des ICD, also des internationalen Klassifikationssystems, nach dem wir diagnostizieren, wenn diese Kriterien nicht im Vollbild und in der richtigen Anzahl und oder im richtigen Zeitkriterium erfüllt sind, aber dennoch eine, ja, ich will mal sagen, Auffälligkeit, eben eine Akzentuierung der Persönlichkeit in irgendeine Richtung vorliegt, sodass wir das anhand von einem Phänotyp, anhand von Verhaltensweisen etc. beschreiben würden. Ja, und zu Beginn möchte ich aber den Begriff auch erstmal klären. Vielleicht sollten wir da starten mit der Persönlichkeit im Allgemeinen, bevor wir dann zu irgendeiner Störung oder zu einem Störungsbegriff kommen. Was verbirgt sich eigentlich hinter dem großen Begriff Persönlichkeit? Ich finde, man kann es am ehesten als eine Art Muster oder Stil beschreiben, der einer Person innewohnt. Das heißt, hier geht's einerseits natürlich um das Verhalten, hier geht's aber ganz viel auch um das Denken und Fühlen einer Person. Und wenn wir dieses Konglomerat aus diesen drei Dingen, Denken, Fühlen, Handeln, nehmen, dann hat jeder und jede von uns einen gewissen Stil, wie man diese drei Dinge ausagiert, sage ich mal. Und nun ist ganz wichtig, dass wir nicht alle mit dieser Persönlichkeit, die wir heute vielleicht so haben, ich weiß nicht, wie alt du bist, 20, 30, 40 oder auch 60 oder 70, so kommen wir nicht auf die Welt, sondern wir kommen erstmal mit einer genetischen Ausstattung auf die Welt, mit einem sogenannten Temperament. Das haben wir alle von Geburt an und wer jetzt schon Mama oder Papa ist, der weiß ganz gut, die Kinder unterscheiden sich auch stark in diesen Temperamenten. Das heißt, sie erblicken das Licht der Welt und dann sind manche Kinder total ruhig und ausgeglichen und dann gibt es Kinder, die sind reagibel, wie wir sagen, also sehr irritierbar, die schreien viel, die sind so ein bisschen labiler insgesamt. Das würden wir als Temperamentsunterschiede bezeichnen. Und dann kommt all das hinzu, was wir in unserem Leben so erleben, die Erfahrungen, die wir machen. Und da könnte man sagen, die Persönlichkeit, die am Schluss herauskommt, wobei die nie fertig ist, also es gibt keinen Endzustand sozusagen, aber die Persönlichkeit, die ihr alle heute vorliegen habt in euch, die ist das Ergebnis, die ist das, was unterm Strich als Summe eurer Erfahrungen plus euer Temperament herauskommt. Also es ist die Interaktion, wie wir immer so schön sagen, die Erbe-Umwelt-Interaktion. Das, was ihr genetisch mitbringt, bildet eine Konstitution, wenn man so will, und mit der geht ihr durchs Leben und macht lauter verschiedene Erfahrungen und diese Erfahrungen in Kombination mit eurem Temperament bilden dann am Schluss eine Persönlichkeit aus. Das heißt, wir können uns alle vorstellen, Menschen, die zum Beispiel schwere Krankheiten erlebt haben, die Unfälle erlebt haben, aber das müssen gar nicht große Traumata sein, sondern das greife ich jetzt nur raus, weil es zwei Extreme sind. Aber da können wir uns vorstellen, dass sich dort andere Fühl- und Denk- und Handlungsmuster herausbilden als bei jemandem, der was ganz anderes oder nicht so einen Unfall erlebt hat zum Beispiel. Also ich hoffe, das wird erstmal ein bisschen klar. Und wenn wir jetzt in die Persönlichkeitsstörungen übergehen, das ist ein Begriff, den ich übrigens alles andere als glücklich finde. Wer mir jetzt hier schon länger zuhört, der weiß, unser Diagnosesystem für die Kodierung und Abrechnung, die gibt uns Begriffe vor und BehandlerInnen haben keinen Einfluss darauf und wie überall im Leben formt Sprache natürlich auch unser Bewusstsein und umgekehrt. Und der Begriff Störung suggeriert ja irgendwie, da gibt's so ein Normal und es gibt ein Gestört. Und ich persönlich muss sagen, ich habe diese Normalpersönlichkeit noch nicht kennengelernt in meinem Leben. Aber gut, also die Systematik des Diagnosesystems, die ist so, wie sie ist. Es werden also Facetten der Persönlichkeit definiert und es wurde irgendwann auch mal definiert, welche Ausprägungen in diesen Facetten sind sozusagen noch normal und welche sind dann krank. Also man kann sich vorstellen, man hat da ein Kontinuum, da steht so etwas drauf wie Vertrauen in sich selbst und Vertrauen in andere und Bindungs- oder Beziehungsfähigkeit, Emotionalität, Kritikfähigkeit, das Selbstkonzept und viele andere mehr. Das sind diese Facetten, von denen ich gesprochen habe. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, wenn das die und die Ausprägung überschreitet, dann sprechen wir hier von pathologisch, also von krankhaft. Und dann ist es im Diagnosesystem ja so, dass immer mehrere Kriterien erfüllt sein müssen. Da geht es manchmal um Zeiträume, da geht es auch manchmal um Ausprägung oder um die Anzahl von Symptomen, dass eine Diagnose gestellt wird. Und nun geht man eben davon aus, dass eine gesunde Person zum Beispiel Bindungen eingehen und halten kann, dass sie sich in engen oder intimen Freundschaften wohlfühlen kann und dass die nahestehenden Personen vertrauen kann etc., ist das alles nicht der Fall und zeigt sich das auch in vielen verschiedenen Situationen des Lebens, dann würde man hier diese Persönlichkeitsfacette als ja krank oder defizitär in Anführungsstrichen bezeichnen. So ein Beispiel vielleicht mal, wenn wir die narzisstische Persönlichkeitsstörung nehmen. Ich nehme jetzt mit Absicht mal die narzisstische, weil dieser Begriff auch so oft herumgeistert, auch Laien den oft verwenden, gar nicht richtig wissend, was sich hinter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung eigentlich verbirgt. Da ändert sich im neuen Diagnosesystem auch so einiges, aber ich nehme es jetzt einfach mal als Beispiel. Diese Störung hat im jetzigen ICD-10, das noch gültig ist, 9 Kriterien. Und von diesen 9 Kriterien müssen 5 erfüllt sein. Das heißt, am Ende könnten 2 Personen nach ICD narzisstisch gestört diagnostiziert sein, aber in sich im Phänotyp sozusagen völlig unterschiedlich. Ja, und das ist nochmal wichtig, einfach zu wissen, dass wir hier auch sehen, narzisstische Persönlichkeitsstörung ist nicht gleich narzisstische Persönlichkeitsstörung. Wir können es mit 2 Individuen zu tun haben, die völlig unterschiedlich agieren, aber die wird gemeinsame Schnittmengen haben in aller Regel. Und so ist es eben bei allen anderen Persönlichkeitsstörungen auch. Und jetzt ist es so, dass im neuen ICD, im ICD-11, sich diese Beschreibung und auch die Diagnose von Persönlichkeitsstörungen maßgeblich geändert hat. Jetzt haben wir keine verschiedenen Störungen mehr, sondern wir können nur noch die Diagnose Persönlichkeitsstörung ja oder nein sozusagen vergeben. Und der Rest wird dann als spezielle Funktionseinschränkungen beschrieben. Da geht es einmal um das Selbstfunktionsniveau, also welches Selbstbild, Selbstwertgefühl habe ich. Und dann geht es um das zwischenmenschliche Funktionsniveau. Habe ich zum Beispiel funktionierende Beziehungen? Kann ich Empathie aufbauen? Wie sieht meine Konfliktlösung aus etc.? Und was nun eben ganz wichtig ist, egal um welche Persönlichkeitsstörung es geht, die Betroffenen, die haben dann vielleicht dort ein Defizit, ne? Die haben vielleicht ein Defizit in ihrer Bindungsfähigkeit, in ihrer Empathiefähigkeit, in ihrem Kontrollbedarf etc. Die haben aber ebenso viele Kompetenzen in anderen Bereichen. Es heißt also nicht, jemands Persönlichkeit ist gestört, also ist der ganze Mensch gestört. Würde man exakt sprechen, was man leider selten tut, ne, dann müsste man sagen, da hat jemand zum Beispiel eine Vertrauensstörung oder da hat jemand eine Selbstbewusstseinsstörung. Ja, das klingt jetzt erstmal komisch, aber mir persönlich würde das viel, viel besser gefallen und ich bin davon überzeugt, vielen Patientinnen und Patienten auch, wenn das einfach exakter, auch sprachlich exakter definiert würde. Ich glaube, das neue ICD-11 hat Potenzial dazu, diese Diagnosen näher zu beschreiben, zu verbessern und auch eher ja die Funktionseinschränkungen hier zu sehen. Ja, mir ist es einfach wichtig, in diesem Podcast hier nochmal darüber aufzuklären bzw. dafür zu sensibilisieren, was auch mit Betroffenen passiert, natürlich wenn wir sie als persönlichkeitsgestört bezeichnen. Und wenn ich diesen Begriff heute verwende, dann ist es wirklich nur dem geschuldet, dass er irgendwie ob unseres Diagnosesystems so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber das heißt nicht, dass ich den stütze oder irgendwie besonders toll und erquicklich finde. Ja, und jetzt können wir uns fragen, wie entsteht denn sowas? Wie entsteht eine Persönlichkeitsstörung? Ich habe jetzt eben ja kurz einleitend gesagt, wie die normale, in Anführungsstrichen, die unpathologische Persönlichkeit sich entwickelt. Ich habe gesagt, wie wir das als PsychologInnen mit der Persönlichkeit sehen. Also wir werden geboren mit diesem Temperament und das ist hochgradig genetisch bedingt und angeboren. Ja, und mit diesem Temperament gehen wir jetzt los und wir machen Erfahrungen von Tag 1 an. Und wir werden von den Eltern irgendwie behandelt. Wir machen Erfahrungen mit unseren Mitmenschen, mit Tieren, mit Gefahren, mit Institutionen, mit allem. Und natürlich passieren die frühesten, die prägendsten Erfahrungen jetzt in unserer Herkunftsfamilie, egal wie wir aufgewachsen sind. Wir alle sind ja erstmal Schutzbefohlene unserer Bezugspersonen, wer jetzt auch immer diese Bezugspersonen sind. Und das allererste, was ein Kind lernt oder bestenfalls lernt, das ist Bindung und Urvertrauen. Es ist bereits im Mutterleib verbunden und sobald es auf die Welt kommt, muss es vertrauen, dass es versorgt wird. Aber dann in der Folge lernen wir auch all die anderen Dinge, die später mal zu unserer Persönlichkeit dazugehören. Letztendlich formt sich die Persönlichkeit aus all den Erfahrungen, die wir bis ins frühe Erwachsenenalter und natürlich auch darüber hinaus machen. Ja, und früher, das ist ganz spannend, hat man so gesagt, naja, mit circa 21, da ist dann die Persönlichkeitsentwicklung abgeschlossen, da ist alles in Stein gemeißelt sozusagen. Und heute sieht man das aber wesentlich lockerer. Also was richtig ist, ist, dass die Persönlichkeit bis dahin wesentlich stabiler geworden ist. Mit 21 circa, das kann man nur im Mittel sagen, nicht für jedes Individuum, da ist die Persönlichkeit an einem Punkt angelangt, wo die sich eher nur noch durch ja stärkere Erlebnisse verändert. Und wir haben da schon ein gehöriges Maß an Stabilität drin, auf jeden Fall, wenn man Studien macht. Wenn man die sogenannten Big Five abtestet, das sind die 5 großen Persönlichkeitsfacetten, da sprechen wir von Offenheit für Erfahrungen, von Neurotizismus, also von so etwas wie emotionaler Instabilität, von Verträglichkeit, ne, wie gut komme ich mit anderen Menschen klar, wie gut kann ich mich anpassen etc., von Gewissenhaftigkeit, also wie vernünftig, wie zuverlässig bin ich und von der Extraversion, wie gesellig, wie ja unterhaltungsfreudig bin ich, ziehe ich meine Energie eher aus dem Alleinsein oder aus dem geselligen Miteinander mit anderen. Das sind die Big Five und wenn man die untersucht in der Lebensspanne, dann stellt man eben fest, im Kindesalter ist das noch sehr viel beweglicher, da tut sich bei den Scores noch sehr viel mehr und so ab dem jungen Adoleszentenalter wird das relativ stabil. Aber auch hier kann man sagen, es gibt neuere deutsche Studien, die gemacht worden sind, wo Menschen über 60 Jahre untersucht wurden. Und was super spannend ist, ist, dass etwa 20% der über 60-jährigen Menschen hier durchaus ihre Persönlichkeit noch einmal sehr verändern können. Das passiert dann häufig durch Lebensereignisse, so viel ist klar, aber das haben wir eh schon gesagt. Persönlichkeitsentwicklung passiert immer durch Erfahrungen, die wir machen. Aber ich fand das sehr, sehr spannend, also zu merken, dass bei den Ü-60-Jährigen viele Verhaltensweisen, Denkmuster und so weiter sind eingeschliffen und wir nehmen das auch immer wieder wahr an älteren Menschen, ne? Die werden dann öfter so ein bisschen, ja, wir sagen oft Altersstarrsinn dazu. Ich möchte das gar nicht so negativ konnotieren. Da sind einfach Glaubenssätze und Überzeugungen sehr, sehr fix, weil die eben ihre Erfahrungen im Leben gemacht haben. Aber ich fand es sehr spannend zu sehen, dass hier doch ein Fünftel aller Personen durchaus nochmal eine große kognitive und auch Handlungsflexibilität zeigt, was da die Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Also in Stein gemeißelt ist es nie und die Persönlichkeitsentwicklung ist sozusagen auch nie fertig. Und das sage ich jetzt auch deshalb in dieser Folge hier nochmal so klar, weil wenn wir über Persönlichkeitsstörungen sprechen, ich meinen Patientinnen und Patienten auch immer sage, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass Persönlichkeit sich verändern und entwickeln kann, dann würde ich nicht hier sitzen und mit ihnen Therapie machen. Na, weil meine Überzeugung ist auf jeden Fall, wir können alle uns entwickeln und auch zum Positiven hin entwickeln. Und Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung können durchaus schaffen, in einer Psychotherapie wieder aus diesen Störungskriterien auch rauszuwandern. Diese Message möchte ich hier auch gerne mitgeben, ob du jetzt betroffen bist oder ob du jetzt KollegInnen, Freundinnen, Nachbarinnen, Angehörige, wie auch immer hast, um die es dir vielleicht wichtig ist, etwas über Persönlichkeitsstörungen zu wissen. Ja, und diese Entwicklung, diese Stabilität der Persönlichkeit, das ist eben auch der Grund, weshalb wir so im Kinder-Jugendpsychiatrischen Bereich noch nicht wirklich Persönlichkeitsstörungen diagnostizieren. Das wird erst später gemacht, weil man eben davon ausgeht, da passiert im Kinder- und Jugendalter einfach noch ganz, ganz viel. Ja, und schlussendlich kann man also sagen, dass wir dann eine Persönlichkeitsstörung ausprägen, wenn unsere Timeline an Erfahrungen während der Kindheit und Jugend einfach an manchen Stellen ungünstig verläuft. Natürlich immer in Wechselwirkung mit unserer Genetik, wobei die eben immer auch unsere Erfahrungen mitbestimmt. Ja, wenn du dich jetzt fragst, wie ich das meine, ganz simples Beispiel, ein Kind, das immer viel lächelt, wird von seiner Umwelt nachweislich besser behandelt. Da gibt's viele Studien drüber. Ein ängstlich schüchternes Kind hat ein größeres Risiko, Opfer von Mobbing zu werden, etc. etc. Das ist mit dieser Genetik-Umwelt-Wechselwirkung gemeint. Also wir können nicht sagen, das eine existiert unabhängig vom anderen. Und was wir daran sofort und unmittelbar sehen können, ist, das hat nichts mit Schuld zu tun oder mit Bösartigkeit oder ähnlichen Dingen. Menschen, die eine Persönlichkeitsstörung ausprägen, die sind meistens in Systemen groß geworden, die sie gezwungen haben, gewisse Überlebensstrategien anzuwenden. Also wenn ein Kind zum Beispiel immer prompt und gut versorgt wird, dann braucht dieses Kind, dieses Baby, keine speziellen Strategien auszubilden. Wenn ein Kind aber zum Beispiel mit Alkoholikereltern aufwächst, dann muss es das, weil die vielleicht öfters unberechenbar sind. Und dann bildet dieses Kind zum Beispiel die Strategie aus, sei wachsam oder schütze deine Geschwister. Und nun wächst dieses Kind zu einem Erwachsenen heran, heiratet dann vielleicht eine wundervolle Frau, einen wundervollen Mann. Und dann gerät diese Ehe oder diese Partnerschaft aber immer wieder ins Wanken, weil er oder sie immer wieder sich rückversichert und übersensible Antennen hat und es überhaupt nicht aushalten kann, wenn eine Diskussion mal etwas hitziger wird zum Beispiel oder seinen Geschwistern immer wieder mit Unsummen von Geld aus der Patsche hilft. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist jetzt ein völlig hypothetisches, an den Haaren herbeigezogenes Beispiel. Aber was jetzt klassisch ist, der oder die Betroffene würde nicht bemerken, dass da in der Persönlichkeitsentwicklung irgendwas schief gelaufen ist. Denn er oder sie verhält sich nun einfach mal so, wie er oder sie das gelernt hat. Wir reflektieren ja auch alle nicht darüber, warum wir zum Beispiel den Müll so rausbringen, wie wir ihn rausbringen, oder? Also wir halten unser Verhalten immer für das normale Verhalten. Und das ist so gesehen auch eine Besonderheit der Persönlichkeitsstörungen. Denn psychisch Erkrankte erkennen üblicherweise, das fühlt sich irgendwie unerträglich an. Also die kommen mit dem Auftrag in die Therapie, das fühlt sich unerträglich an, was ich da fühle. Ich will das weghaben. Und bei Menschen mit Persönlichkeitsstörungen ist das eher meistens nicht der Fall. Was sie aber sehr wohl merken ist, und deshalb kommen sie auch in die Therapie, das sind die Schwierigkeiten in den Interaktionen. Also sie kommen sozusagen über die Nebenschauplätze zu uns, weil sie zum Beispiel gekündigt wurden, weil sie gemobbt werden, weil die Frau sich getrennt hat oder der Partner, weil sie selbstzerstörerische Dinge tun, sich zum Beispiel verletzen, zu viel konsumieren, Binge-Eating betreiben, in toxischen Beziehungen bleiben oder ähnliches. Und dieses Selbstzerstörerische, das kann man übrigens auch unter das Label Beziehungsstörungen packen. Da geht es nur eben um die Beziehung zu sich selbst. Ja, also ich hoffe, die Entstehung ist jetzt ein bisschen klar geworden. Da wird also ein Kind in ein krankes System reingeboren. Ich nenne das jetzt mal ein krankes System. Das kann natürlich auf viele verschiedene Arten krank sein. Zum Beispiel vernachlässigend, ja, emotional oder materiell, gewalttätig, hochleistungsfordernd, konkurrierend, was auch immer das für ein System ist. Und dann passt sich ein Kind mit Überlebensstrategien an. Und alles andere wäre doch auch unklug. Kinder sind sehr, sehr schlau. Denn die wollen ja überleben, die wollen psychisch und auch körperlich überleben. Und die Probleme entstehen dann eben, wenn diese Person dann in andere Umfelder kommt. Wenn sie in Familien der Freunde zum Beispiel kommen, in die Schule, an den Arbeitsplatz, in neue Partnerschaften, später in die Beziehung zu den eigenen Kindern. All diese Interaktionen sind dann oft geprägt von Problemen und Krisen. Also Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, die kommen oft in die Behandlung und die erleben so eine Krise nach der anderen. Sie erleben, es gibt überall Schwierigkeiten. Ich ecke ständig an, ich passe nicht rein, keiner mag mich. Die machen das alle anders als ich. Das passiert immer nur mir. Ja, das sind so Sätze, die Betroffene häufig so äußern können. Und Hintergrund ist natürlich, dass die Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung meist gar nicht so wirklich bemerken, dass sie durch ihre Strategien, die sie mitgebracht haben aus ihrer Kindheit oder frühen Jugend, dass sie damit bestimmte unheilvolle Ereignisse auch so magisch anziehen. Also wenn man ein Beispiel haben möchte, so durch so ein extrem devotes Verhalten ziehen sie zum Beispiel dominante Partner an oder durch zu viel Offenheit, durch entgrenztes Verhalten ziehen sie an, ausgenutzt zu werden oder durch ein kontrollierendes, übergriffiges Verhalten, da werden sie irgendwann von allen gemieden. Ja, und das Tückische ist jetzt einfach, dass die betreffende Person natürlich ihre Persönlichkeit überall hin mitnimmt. Das ist ja ganz klar. Das heißt, sie zeigt ein sehr unflexibles Verhalten. Das ist übrigens auch ein Hauptmerkmal der Persönlichkeitsstörungen. Sie kann sich eben nur schwer situationsangemessen verhalten. Sie hat dieses Set an Überlebensstrategien, diese Handlungstaktiken, diese Denkmuster. Und das kann sie sozusagen nicht abstellen. Gesunde Menschen, die können sich verstellen. Die können ihrem Mann, ihrer Frau zu Hause zum Beispiel eine dramatische Szene machen, wenn sie gekränkt sind. Aber das würden sie jetzt nicht unbedingt auf einer Beerdigung machen. Eine Person mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung zum Beispiel, die würde die Szene überall machen, wenn sie nur genug frustriert wird. Das heißt, all diese Interaktionsprobleme schleppen diese betroffenen Menschen mit von Jahr zu Jahr und von Situation zu Situation. Und deshalb passieren auch viele Krisen und deshalb machen sie leider auch oft wieder neue negative Erfahrungen. Deshalb ist es ganz, ganz toll, ja, also deshalb ist es ein Segen, wenn wir diese Menschen eigentlich in den Therapien erwischen. Ich habe ja eben schon gesagt, die kommen dann meistens über die Nebenschauplätze, zum Beispiel über eine Anpassungsstörung, weil sich ein Partner getrennt hat oder weil sie einen Jobverlust haben, weil sie ja Mobbing-Erlebnisse machen, was auch immer. Aber wenn diese Menschen dann mal im Hilfesystem andocken und eine Diagnostik gemacht wird und eine Persönlichkeitsstörung auch auffällt, in Anführungsstrichen, dann hat man wirklich gute Chancen, da auch viel zu machen und diese betroffenen Menschen auch davor zu bewahren, ihr ganzes Leben so weiterzugehen mit diesen Mustern und immer weiter auch diese dysfunktionalen Strategien an den Tag zu legen und eben dadurch auch oft kein schönes Leben zu haben. Ja, und in unserem Diagnosesystem, da gibt es so drei Cluster von Persönlichkeitsstörungen. Wie gesagt, im nächsten System wird das abgeschafft, deswegen ist es vielleicht gar nicht mehr so lange relevant, aber nur, dass man das mal so einsortieren kann. Jedes Cluster vereint so ein paar Störungen unter sich, die auf eine Art sich ähneln. Und das Cluster A beinhaltet zum Beispiel die Paranoide, die Schizotype und die Schizoide Persönlichkeitsstörung. Ähnlich sind sie sich in wenig vertrauensvollen Bindungen. Das sind Menschen, die häufig so Einzelgänger sind und manchmal auch nach außen hin ziemlich bizarre Verhaltensweisen zeigen können. Das ist so prototypisch, würde man vielleicht sagen, so ein etwas skurrile Eigenbrötler, die dann so ein paranoides Denken haben. Andere wollen mir immer nur was Böses und deshalb halte ich mich von denen fern und so. Oder ich brauche vielleicht auch gar keine Beziehungen. Das Cluster B vereint die Borderline-Störung, die ist vielen ein Begriff, der Narzissmus auch und die histrionische Persönlichkeitsstörungen. Das sind so die schillernden, die impulsiven Persönlichkeitsstörungen, ne? Manchmal ziemlich schillernde Menschen mit ziemlich exzentrischen Verhaltensweisen. Und zum Cluster C gehören dann letztlich die zwanghafte, die ängstlich vermeidende und die dependente Persönlichkeitsstörung. Hier finden wir Menschen, die sehr unsicher sind, die viel Rat von außen brauchen und die viel Kontrollbedürfnis haben. So, und jetzt habt ihr erstmal ganz viel Background-Wissen zur Persönlichkeitsentwicklung und auch zu den Persönlichkeitsstörungen. Und weil jetzt schon einiges an Zeit verstrichen ist, möchte ich diese Episode teilen. Das heißt, wir werden heute so mit diesem Teil abschließen und ich hoffe, dass ihr jetzt gespannt seid, wie es auch weitergeht mit den Persönlichkeitsstörungen im nächsten Teil. Dann verspreche ich euch so einiges auch über die Umgangsweise dabei zu haben und dann werden wir nochmal tiefer eintauchen in dieses Feld der Bedürfnisorientierung. Ich hoffe, für heute hat es euch erstmal gefallen und ihr seid um einiges reicher an Wissen geworden, was so die psychologische Seite zur Persönlichkeitsentwicklung zu sagen hat. Ja, und ich wäre erstmal froh und stolz, wenn ich dadurch geschafft hätte, vielleicht ein anderes Verständnis anzubahnen, beziehungsweise auch mal zu sensibilisieren dafür, wie stabil oder instabil ist unsere Persönlichkeit überhaupt, was können wir draus machen und an welcher Stelle habe ich jetzt vielleicht ein besseres Verständnis für die Menschen, die es nicht ganz so gut hatten in ihrer Vergangenheit und die vielleicht auch gar nicht die Chance hatten, eine gesunde Persönlichkeit aufzubauen. Nächste Woche geht es weiter und ich wünsche euch erstmal eine schöne Restwoche bis dahin. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch bitte, bitte noch eine Bewertung in eurer Podcast-App da. Das freut mich ganz, ganz sehr. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.